Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Die ersten Monate dieses Börsenjahres haben viele gängige Prognosen auf den Kopf gestellt. Denn europäische Aktien hängen plötzlich ihre US-Pendants ab, Zinssenkungserwartungen kehren sich um und ja, selbst das Weiße Haus spricht inzwischen ganz offen von Rezessionsgefahren. Während also die US-Wirtschaft unter Donald Trumps erratischer Politik leidet, zeigt Europa erstmals seit langem eine, nun ja, wie nennen wir es, gewisse Dynamik mit wachstumsfreundlichen Programmen, aber auch potenziellen Inflationsrisiken. Was bedeutet das alles für unsere Zinsen und die Preisentwicklung? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Was hat dich denn mit Blick auf Zinsen und Inflation in den ersten Monaten dieses Jahres am meisten überrascht?
Boah, das war schon der heftige Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen vor ein paar Wochen, vor allem die der Langläufer. Das hat mich schon echt beeindruckt, muss ich sagen. Bei denen war der Anstieg innerhalb eines Tages so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr. Auslöser, du weißt, es war mal wieder das Gerede der Trump-Administration, dass man die Gläubigerstaaten der USA zwingen will, ihre Bestände an US-Anleihen in unverzinste Wertpapiere mit einer Laufzeit von 100 Jahren einzutauschen. Wenn sie das wirklich machen sollten, dann wäre das ein ungeheurer Vertrauensbruch. Allein davon zu reden, ist schon gefährlich und verunsichert die Märkte. Kein Wunder, dass die Anleger da nervös wurden und US-Anleihen verkauft hatten. Was mich dabei wirklich überrascht hat, war, wie leichtfertig die US-Regierung mit ihrer eigenen Bonität umgeht.
Tja, da darf man sich in der Tat über nichts mehr wundern. Mal hü, mal hot. Eine sprunghafte Politik von Donald Trump. Wenn wir darüber sprechen, Karl, dann müssen wir auch die Inflation erwähnen, denn da geht's auch richtig heiß her. Welche Auswirkungen hat denn das Hin und Her bei den Zöllen da?
In erster Linie sind davon natürlich erstmal die USA betroffen. Höhere Zölle verteuern unmittelbar die Preise für importierte Güter, denn die Unternehmen geben höhere Zölle direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Trump schadet damit in erster Linie also den Amerikanern selbst. Dazu kommt, dass die amerikanischen Verbraucher, aber auch die Produzenten ja nicht von heute auf morgen auf Produkte aus dem Ausland verzichten können. Auch wenn sich das Donald Trump vielleicht wünschen mag. Und selbst wenn sie das könnten und mehr amerikanische Produkte kaufen würden, dann würden durch die steigende Nachfrage eben die eigenen Produkte auch teurer werden. Wie man es auch dreht und wendet. Die höheren Zölle schaden in erster Linie der US-Wirtschaft selbst. All das sieht man in den offiziellen Inflationsdaten aber noch nicht, denn solche Effekte schlagen nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit durch. Deshalb sehen die aktuellen Inflationszahlen auch noch ganz gut aus. Aber erste Umfragen zeigen schon, dass sich an der Inflationsfront etwas zusammenbraut. Die Universität Michigan zum Beispiel befragt Konsumentinnen und Konsumenten regelmäßig, wie sie die Inflationsaussichten einschätzen. Und die sind zuletzt deutlich gestiegen. Schon im April lagen die Inflationserwartungen bei sage und schreibe 7,3%. Selbst wenn man berücksichtigt, dass solche Befragungen stark stimmungsgetrieben sind und die Ergebnisse auch heftig schwanken, das Inflationspotenzial in den USA ist enorm.
Und was macht das Zollhickhack jetzt mit den europäischen Inflationsraten, Karl?
Für Europa sind die Auswirkungen noch nicht ganz klar. Manche Analysten gehen sogar davon aus, dass das Ganze bei uns sogar preisdämpfend wirken könnte. Weil China als Reaktion auf die US-Zölle seine Produkte nach Europa verschiffen wird und dadurch ein Überangebot erzeugt. Das wäre natürlich negativ für die heimische Industrie. Aber das wäre, wenn das wirklich so kommen sollte, ein echter Treppenwitz der Geschichte. Trump führt höhere Zölle ein, um Europa abzustrafen, schadet damit seiner eigenen Wirtschaft und im Endeffekt profitieren die europäischen Verbraucher am meisten davon.
Wechseln wir mal nach Deutschland, denn auch hier ist viel, viel Bewegung in den vergangenen Wochen und Monaten drin gewesen, Karl. Wichtiges Thema, das Riesenschuldenpaket der neuen Bundesregierung. Und wir sind ja hier im Börsenpodcast, deshalb der Effekt auf die 10-jährige Bundesanleihe im März. Bitte erklärt von dir, denn der war ganz, ganz enorm. Erklär uns bitte die Zusammenhänge.
Du meinst den Renditesprung bei den langlaufenden Bundesanleihen, genau. Der war echt heftig. Innerhalb von 2 bis 3 Tagen ging es von 2,4% auf 2,9% hoch. Einer der größten Anstiege, die wir am deutschen Anleihemarkt in so kurzer Zeit jemals gesehen haben. Wobei die Erklärung dafür fast lehrbuchartig ist. Wenn sich ein Staat stark verschuldet, steigt für die Gläubiger das Risiko, dass diese Schulden womöglich nicht mehr zurückgezahlt werden können. Darum sind von so etwas vor allem Langläufer, das heißt Anleihen mit Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren, betroffen. Denn in 30 Jahren kann ja viel passieren. Und ein steigendes Ausfallrisiko lassen sich Investoren mit einer höheren Rendite bezahlen, ganz nach Lehrbuch. Daher spricht man in solchen Fällen auch von steigenden Risikoprämien. In der Praxis ist das Ganze so abgelaufen, dass viele Marktteilnehmer Anfang März wegen der Ankündigung höherer Staatsschulden ihre Bundesanleihen einfach verkauft haben. Dadurch sind die Kurse gefallen und die Renditen gestiegen. Mittlerweile hat sich die Lage aber beruhigt. Aktuell liegt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe wieder bei rund 2,6%.
Also du sagst beruhigt, dennoch würde ich ganz gerne mit dir mal die letzten Wochen Revue passieren lassen mit Blick auf Anlagemöglichkeiten. Was bedeuten denn beispielsweise die aktuellen Rambo-Zambo-Entwicklungen, so nenne ich jetzt einfach mal, weil ich den Begriff ganz schön fand, für Tagesgeldsparer? Dürfen die sich denn jetzt kurzfristig zumindest wieder auf Mehrzinsen freuen?
Ja, es gibt also keine Rambo-Zambo für Tagesgeldsparer. Weil die Tagesgeldzinsen hängen an den ganz kurzfristigen EZB-Zinssätzen und die sind zuletzt sogar gesunken. Für Tagesgeldsparer ist das Ganze also erstmal keine gute Nachricht.
Okay, sehen denn die Nachrichten besser aus für Anleihebesitzer?
Ja, die mussten kurzfristig erstmal Kursverluste hinnehmen, vor allem bei langlaufenden Anleihen. Wie schon gesagt, da war der Verkaufsdruck am größten. Aber diese Verluste sind inzwischen schon weitgehend ausgeglichen, denn bei fast 3% Rendite sind viele wieder eingestiegen. Das hat den Kursverfall gestoppt und teilweise sogar umgedreht. Im Endeffekt sind die Renditen dadurch wieder gesunken und liegen derzeit bei rund 2,6% für eine 10-jährige Laufzeit. So groß scheint die Sorge über Deutschlands Verschuldung am Markt also dann doch nicht zu sein.
Okay, und was ist mit denen, die dieser Tage Anleihen kaufen wollen, also die das noch vorhaben? Ist das jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Ja, ich würde eher sagen, ja, man sollte jetzt nicht groß herumtaktieren, auf noch bessere Einstiegskurse spekulieren. Vor ein paar Wochen waren die Kurse zwar noch etwas günstiger, aber ob wir dieses Niveau wiedersehen, ist völlig offen. Fest steht aber, vor allem wenn man sie mit denen der letzten Jahre vergleicht, sind Anleiherenditen definitiv auf einem attraktiven Niveau und zwar sowohl für Staats- als auch für Unternehmensanleihen. Deshalb mein Rat, einsteigen unter der Voraussetzung, dass die Anleihen auch ansonsten ins Portfolio passen.
Okay, Karl, dann lass uns doch nochmal zur Inflation zurückkommen, weil da gibt's ja doch einige Abhängigkeiten, auch für die Zinsen, auch für Geldanlage. Wie sieht da die aktuelle Situation aus?
Im Euroraum war die Inflation im April bei 2,2%, also schon recht nah an dem 2%-Ziel der EZB. Das Problem ist die sogenannte Kerninflation, denn die ist von 2,4% auf 2,7% gestiegen. Problematisch ist das vor allem deshalb, weil es einen zugrunde liegenden Inflationstrend zeigt, der durch kurzfristige Ausreißer häufig verdeckt wird. Solche Ausreißer findet man vor allem bei den Energie- und Lebensmittelpreisen, denn die sind extrem volatil und genau deshalb werden sie bei der Kerninflation nicht berücksichtigt. Der Grund für den Anstieg der Kerninflation liegt vor allem im Dienstleistungsbereich, denn da sind die Preise stark gestiegen, im April zum Beispiel um 3,9%. Unterm Strich ist es für eine echte Entwarnung also noch zu früh. In Deutschland sieht die Lage übrigens ganz ähnlich aus. 2,1% Inflation im Mai und die Kernrate liegt bei 2,8%.
Ja, und wie immer stellt sich natürlich die Frage, wie die Europäische Zentralbank drauf reagiert. Gestern war es mal wieder soweit. Karl, mit welchen Erkenntnissen?
Ja, die EZB hat ja die Zinsen gesenkt von 2,25 auf 2%. Und ich würde mal davon ausgehen, nachdem die Kerninflation ja immer noch hoch ist, dass erstmal wir auf diesem Niveau weiter bleiben werden. Also ich gehe also erstmal davon aus, dass wir keine weiteren Zinssenkungen sehen werden.
Und mit Blick auf die weiteren Entwicklungen, Karl, kann die EZB das eigentlich einfach so durchziehen oder muss sie da nicht auch immer wieder auf die Entwicklungen in den USA schauen und damit eben auch auf die FED-Entscheidung, also der dortigen Notenbank?
Ja, die EZB schaut schon in erster Linie darauf, wie sich die Inflation im Euroraum entwickelt. Das ist ja auch schließlich ihre Aufgabe. Dabei hat sie aber selbstverständlich auch die anderen Zentralbanken im Blick, vor allem die US-Notenbank, ganz klar, denn die ist ja immerhin die größte von allen. Aber gerade von der Seite kommen momentan sehr gemischte Signale.
Ja, stimmt. Dort spricht ja im Moment einiges für steigende Zinsen, andererseits aber auch für fallende. Karl, klär uns doch dann nochmal etwas genauer zur aktuellen Lage auf.
Aktuell liegt der Leitzins in den USA bei 4,25 bis 4,5%, also relativ hoch. Und das immerhin seit Dezember 2024. Dadurch ist die US-Inflation seit Jahresanfang deutlich gefallen, von 3 auf 2,3% und selbst die Kernrate ging runter. Das Problem ist, dass man diesen Zahlen die Zolleffekte noch nicht ansieht und von daher ist es nachvollziehbar, dass die Fed vor einer möglichen Zinssenkung erstmal abwarten will, wie sich das Ganze weiterentwickelt, sowohl wirtschaftlich als auch bei der Inflation. Auf der anderen Seite setzt Trump die Fed derzeit mächtig unter Druck, weil er will, dass sie die Zinsen senkt, um Kredite günstiger zu machen und die Konjunktur zu stützen. Doch auch völlig unabhängig vom politischen Druck, sollte die US-Wirtschaft tatsächlich weiter schwach bleiben, womit man rechnen muss, dann wird die Fed auch handeln müssen, denn immerhin muss sie sich, übrigens anders als die EZB, neben der Inflation auch um die Konjunktur kümmern. Das spezielle Problem der USA dabei ist, dass die Zölle genau in die entgegengesetzte Richtung wirken. Die heizen nämlich die Inflation an. Und damit hat die Fed ein echtes Dilemma. Senkt sie die Zinsen, um die Wirtschaft zu stützen, oder hält sie sie hoch, um die Inflation im Griff zu behalten? Aktuell kann man da nur spekulieren, wobei ich davon ausgehe, dass die Fed die Zinsen senken wird.
Okay, Karl, wir haben auch diesmal wieder ein paar Hörerfragen zum Thema, die ich gern weiterleiten möchte. Nummer 1, lässt sich denn jetzt schon in etwa abschätzen, wie hoch die Inflation insgesamt im Jahr 2025 sein wird?
Ja, für den Euroraum und für Deutschland kann man das schon ganz gut einschätzen. Immerhin ist 2025 fast schon die Hälfte vorbei. Bis April lag der Inflationsschnitt im Euroraum bei 2,3% und in Deutschland bei 2,2%. Das dürften dann auch ungefähr die Werte für das Gesamtjahr werden. Für die USA ist die Einschätzung etwas schwieriger. Da lag der Schnitt bis April bei 2,6%. Weil aber vermutlich in der zweiten Jahreshälfte die Zolleffekte auf die Inflation durchschlagen, geht meine Schätzung für das Gesamtjahr eher in Richtung 3 bis vielleicht sogar 3,5%.
Also das war schon eben eine Prognosefrage, Karl. Jetzt treiben wir es richtig wild mit einer weiteren Prognosefrage. Ich hoffe, du kannst trotzdem ein paar Sätze dazu sagen, denn es geht weit in die Zukunft. Wie hoch werden Zinsen in 5 Jahren sein?
Boah, wenn ich das wüsste. Das ist nicht dein Ernst. In 5 Jahren, das ist echt spekulativ. Das Einzige, was mir bei so langen Zeiträumen einfällt, ist die sogenannte Random Walk-These oder Schätzung. Wenn du so willst, eine Zufallswanderung. Danach ist der prognostizierte Wert derselbe wie der aktuelle, trotz aller Schwankungen dazwischen. Wenn man danach geht, dann haben wir für die Kurzfristzinsen eine Prognose von 2% und für die Renditen 10-jähriger Anleihen 2,6%.
Hey, wieder was gelernt. Random Walk. Noch nie gehört, Karl. Es hat sich wieder gelohnt, aufgestanden zu sein für diesen Podcast heute. Aber noch bist du nicht ganz raus aus der Nummer, denn wir haben noch eine dritte Hörerfrage. Was ist denn die beste Geldanlage bei Inflation?
Ja, wenn es um Inflationsschutz geht, kommt ja oft Gold ins Spiel. In den letzten Jahren immer mehr auch Kryptowährungen, vor allem die größte, der Bitcoin. Aber davon halte ich ehrlich gesagt wenig bis gar nichts. Gold mag ein guter Schutz gegen die ganz großen Krisen sein. Als Inflationsschutz ist es aber eher ungeeignet. Und Kryptowährung kannst du in dem Zusammenhang erst recht vergessen, auch wenn sie zurzeit mal wieder stark angestiegen sind. Die beste Geldanlage sind Aktien, gerade auch in Inflationszeiten. Denn letztlich sind es ja auch Sachwerte, nämlich Unternehmensanteile und damit ein guter Schutz gegen Inflation.
Also Aktien als beste Geldanlage auch bei Inflation, sagt Karl-Matthäus Schmidt in diesem Update zum Thema Zinsen und Inflation, selbstverständlich auch mit Blick auf die Notenbanken im Jahre 2025. Meine Damen und Herren, dieser Podcast erscheint immer freitags, alle zwei Wochen. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen, oder noch besser, teilen Sie Klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen ganz sicher auch weiterhelfen kann. Ihre Fragen, Ihre Themenvorschläge gern unter podcast@quirinprivatbank.de an uns. Und unter www.quirinprivatbank.de finden Sie natürlich viel, viel mehr Informationen, nicht nur zu diesen Themen, die wir hier im Podcast besprechen, sondern auch vieles, vieles mehr. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.